Ja, guten Morgen. Meine Stimme ist noch ein bisschen belegt, aber geht schon. Vor einigen Wochen hatte ich ein Gespräch mit einer älteren Dame und die Frage in ihrem Herzen war, welche Bedeutung hat eigentlich mein Leben? Welchen Wert hat mein Leben? Sie war schon älter im Ruhestand. Und sie meinte, als ich in den Ruhestand ging, da brach das dann richtig über ihr ein, auf einmal für keinen mehr da zu sein und so. Und dann kam diese Frage nach der Bedeutung auf. 2-3 Wochen später machte ich eine Radtour durch die Elbtalaue auf der anderen Seite der Elbe und sah die Landschaft und fand die Antwort auf diese Frage, welchen Wert hat mein Leben? In der Natur. Und dabei stand mir der Text vor Augen, den ich jetzt vorlesen will. Total bekannter Text. Wir haben bald Himmelfahrt. Der Himmelfahrtstext. Apostelgeschichte 1. Ich lese mal vor. Apostelgeschichte 1, 1 bis 8. Und dann noch ein paar weitere Verse. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinen Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang. Oh ja, das ist nett. Ich stelle mal runter, dass das nicht runterfällt. Ups. 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Wirst du klare politische Verhältnisse schaffen? Wann kommt das endlich, was zugesagt ist, Frieden? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit und Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien bis ans Ende der Welt. Also hier müsste ich jetzt sagen, ihr werdet Zeugen sein in Uelzen, im Landkreis Uelzen, in Niedersachsen bis ans Ende der Welt. Dann kommt Himmelfahrt. Jesus wird weggenommen in den Wolken und der Engel sagt zu den Jüngern, die hinterher schauen, nachdem er ihnen gesagt hat, was schaut ihr da hinterher? So wie ihr ihn habt zum Himmelfahren sehen, genauso wird er zurückkommen. Genauso. Da kehrten sie nach, ab Vers 12 weiter, kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der Ölberg heißt, und nahe bei Jerusalem liegt ein Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten, Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle hielten einmütig fest am Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Dann geht das weiter, ich kürze ab und in Kapitel 2, die ersten beiden Verse. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Es erschienen Zungen, Vers 3, und es erschienen ihnen Zungen zerteilt und wie von Feuer und setzten sich auf jeden von ihnen. Und dann fingen sie an, in Sprachen zu beten. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Petrus predigt und 3000 kommen zum Glauben. Soweit diese Geschichte. Wie gesagt, dieser Text stand mir vor Augen, als ich über die Frage viel nachdachte von der älteren Schwester: Welchen Wert hat mein Leben? Während ich da durch die Frühlingslandschaft fuhr. Aber zunächst, am Schluss dann will ich was dazu sagen, aber zunächst der Text. Und ich sehe für uns hier heute 4 Punkte. Der erste: Jesus befiehlt seinen Jüngern, Jerusalem nicht zu verlassen, bis sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Der zweite Punkt: Herr, wirst du in dieser Zeit das Reich für Israel aufrichten? Mit anderen Worten, politisch klar Schiff machen. Wäre doch was, oder? Wer wünscht sich das nicht? Drittens: Es gebührt euch nicht, Zeit und Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Viertens: Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Soweit diese Punkte. Der erste Punkt: Jesus befiehlt den Jüngern, Jerusalem nicht zu verlassen, bis sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Wir haben gelesen in 1,14: Diese alle hielten einmütig fest am Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Und in Kapitel 2,1: Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Als ich das so las, habe ich gedacht, ja, der Heilige Geist ist ja gekommen, ne? Da braucht man nicht mehr, ist alles klar, oder? Und dann stand mir die Frage: Ist es nicht auch für uns nötig, wieder zusammenzukommen im Gebet, bis mehr geschieht als geschieht? Ich will hier nicht unnötige Erwartungen wecken oder sagen, ja, wir beten sowieso immer zu wenig. Ich kenne das Argument, wir beten immer sowieso zu wenig, also Gebet abgehakt, da brauche ich mich gar nicht mit beschäftigen. Selbst wenn ich bete ich auch nicht genug. Also das passt nicht. Aber das habe ich mich gefragt. Die blieben zusammen. Die Jünger hatten die Verheißung Jesu gehört und glaubten dem, was er ihnen zugesagt hat. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Der wird auf euch kommen. Der wird euch erfüllen und beleben und stärken und euer Leben verändern. Nicht ihrer eigenen Kraft wegen, nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und die Jünger waren bereit, den Befehl, das war kein, vielleicht könntet ihr, wenn ihr wollt, wenn ihr Zeit habt. Nein, es war ein Befehl, ganz klare Anordnung, und sie waren bereit, dem Befehl zu gehorchen, in Jerusalem zu bleiben, obwohl das gar nicht ihre Heimat war. Und auch zusammen zu bleiben. Ich habe mich gefragt, Himmelfahrt bis Pfingsten, die waren 10 Tage zusammen. Die haben wohl die ganze Zeit gebetet. Haben die theologische Fachfragen diskutiert? Wohl nicht. Hätten sie vielleicht zerstritten? Ich weiß es nicht. Es gibt ja so verschiedene Meinungen über das, was die Bibel sagt. Die haben gebetet. Die waren ganz klar fokussiert auf ein Ziel: erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Sie konnten sich vielleicht gar nicht vorstellen, was da so passiert. Petrus vorher noch verleugnet. Und dann plötzlich auf einmal predigen vor Tausenden. Wie geht denn das alle? Das kann man sich alles nicht so vorstellen. Wir haben ja unsere menschliche Begrenztheit. Aber sie hatten dieses Ziel vor Augen und sagten, okay, wir warten. Jesus hat uns das gesagt. 3 Jahre haben sie ihn erlebt. Was er sagte, passte auch. Das stimmte auch. Das geschah auch. Und es waren nicht nur die Jünger zusammen. In der Gemeinde könnten wir sagen, okay, die Gemeindeleitung muss beten. Na, wir nicht. Die Jünger und mehrere Frauen, die Mutter Jesu und seine Brüder, einmütig am Gebet. Die kamen alle zusammen. Die blieben alle zusammen. Beteten und warteten, was und wie das passiert. Das ist mir ein wichtiger Punkt geworden, das gemeinsame Gebet. Das Gebet überhaupt und das gemeinsame Gebet. Ich vermute, dass den Jüngern klar war, als Jesus gesagt hatte, bleibt in Jerusalem, dass er damit meinte, auch betet. Ich meine, sie hätten ja auch Ausflüge machen können durch Jerusalem, oder? Seaside-Tour durch die Stadt, sich den Tempel noch ein bisschen mehr angucken. Sie haben sicher schon manches gesehen. Sie hätten auch Wanderungen über die Berge um Jerusalem machen können mit Picknick. Mal gucken, also ja, da irgendwann passiert was und jeden Tag auch mal ein bisschen beten. Nein, sie blieben einmütig im Gebet, in diesem Obergemach. Das ist wie so eine Konferenz, das ist wie so eine geistige Rüstzeit. Ich stelle mir vor, jemand steht am Fahrkartenschalter der Bahn, habe ich auch schon erlebt, eine lange Schlange vor sich und will ein Ticket kaufen. Weil die Schlange so lang ist, sagt die Person sich, ich kann doch mal in die Stadt gehen, Eis essen oder sonst irgendwas machen. Ich komme später nochmal. Vielleicht ist dann der Schalter geschlossen. Oder die Schlange ist immer noch lang und dann stehst du und wartest und hast irgendwas verpasst und hättest längst schon das Ticket haben können. Mir stand vor Augen und mir steht vor Augen, etwas vom Herrn erwarten, auch wenn es zugesagt hat, ist immer ein im Gebet erwarten. Nachdem Jesus gekreuzigt und auferstanden ist, ging Petrus und die Jünger wieder fischen an so einem See. Sie gingen wieder zurück in den alten Job. Und Petrus kommt dahin, wo sie sind, in ihren alten Job. Und dann morgens am Ufer, ihr kennt die Szene, die Jünger fischen, sie haben nichts gefangen. Jesus sagt, habt ihr nichts? Nee, wir haben nichts, ganze Nacht gearbeitet. Okay, werft die Netze, glaube ich, mal rechts aus. Und dann haben sie 153 Fische gefangen. Und dann frühstücken sie zusammen an einem Feuer am Strand. Was für eine Szene. Und dann kommt dieses persönliche Gespräch mit Petrus. Petrus, hast du mich lieb? Und dreimal sagt Jesus, so, jetzt kannst du wieder fischen gehen. Nee, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Petrus war ja doch wohl geknickt von dem Versagen, von dem, was passiert war. Der konnte nicht, vielleicht innerlich nicht mehr. Nach außen ging noch, aber innerlich war da was kaputt, der brauchte Seelsorge. Und Jesus sagt nur dreimal, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Du Petrus, der Auftrag, den ich dir gegeben habe, Menschenfischer zu sein, der gilt. Und dann war die Sache mit den Fischernetzen geklärt. Was für eine Szene. Zurück, etwas vom Herrn erwarten, hat immer mit dem Gebet zu tun. Das Gebet ist unser Warte- und Erwarteplatz. Das bezeugt uns die Bibel an vielen Stellen. Es gibt natürlich Situationen, wo Gott einem ganz klar zeigt, du brauchst jetzt nicht mehr beten, das ist in meiner Hand, die Erhörung kommt. Wenn meine Kinder mich fragen, Papa, schenkst du mir das, das und das und das, wenn ich einmal Ja gesagt habe, dann brauchen sie nicht nochmal bitten, das ist ganz klar. Das gibt es, aber es gibt oft genug Situationen, wo Menschen im Gebet blieben und im Gebet auch warteten und erwarteten. Ein Beispiel ist für mich die Wiederkunft Jesu. So wie er in den Wolken zum Himmel gefahren ist, genauso kommt er zurück. Ich dachte, wow, das wird genauso geschehen. Und die ganze Welt wird sehen. Die Gemeinde Jesu erwartet Jesus im Gebet. Herr, komm bald. Die Welt erwartet es nicht und betet auch nicht und wird geschockt sein, wenn er kommt. Genauso wird es ablaufen. Im Gebet drücken wir unsere Erwartung aus. Was erwarte ich vom Herrn? Was erwartest du vom Herrn? Was erwarten wir oder was erwartet ihr als Gemeinde? Das ist wirklich eine Frage. Was willst du? Fragt Jesus den Blinden in Lukas 18. Ganz konkret. Was willst du? Ja, weiß er denn das nicht? Der ist doch blind. Also, da braucht man gar nichts machen. Was willst du? Ganz konkret die Antwort, dass ich sehen kann. Und Jesus gibt. Was wollt ihr als Gemeinde von Jesus? Die Antwort muss ich nicht haben, aber Jesus braucht sie. Was wollt ihr als Gemeinde von Jesus? Ich weiß, das ist schwierig zu beantworten. Die Gemeindeleitung, die weiß das schon. Aber Gemeindeleitungen sind auch nicht immer eins, die haben auch unterschiedliche Vorstellungen. Aber es gibt einen besseren Weg, einen einfachen Weg, nämlich zu schauen und zu erkennen, was Jesus seiner Gemeinde gegeben hat und geben will. Und die Antwort ist ganz leicht. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Uelzen und im ganzen Landkreis darüber hinaus bis an die Enden der Erde. Das ist die Zielrichtung. Natürlich kann die noch konkreter gefasst werden, aber das ist die allgemeine Zielrichtung, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Gott wirkt. Gott handelt. Gott will erfüllen. Warum denn? Weil wir leer sind. Heute Morgen konnte ich mir noch nicht so vorstellen, hier zu predigen, weil ich gerade ein paar Tage Durchfall hinter mir habe und das ziemlich mies ist. Und dann ist man eher so ein bisschen so. Aber jetzt empfinde ich da nichts von. Das macht mir Freude. Allein die Vorbereitung hat mir Freude gemacht, obwohl es mir sonst nicht so gut ging. Und heute Morgen in den Texten mal schauen, hat mir auch Freude gemacht. Ich merke, da brennt was, da ist etwas von Gott, von Jesus. Er kann. Ein bisschen habt ihr ja davon erlebt, oder? Einer ist in Vietnam, oder? Der Benny. Ja. Ich meine, nicht das ist erst, also ich wollte das nur als Beispiel sagen, was möglich ist. Es geht darum, nicht jetzt sich Schritte zu setzen, also wir wollen das und das und das tun, sondern es geht darum, Herr, berühre uns, erfüll uns neu mit deinem Geist, gib uns neue Motivation, Freude und Kraft, auch zum Dienst. Ob bei den Rangern oder in der Gemeinde oder nach außen hin. Wie geht's weiter? Für euch. Ich dachte, euer Name ist ein Stück stiller Wegweiser, Kraftstrom. Das ist euer Name noch, oder? Kraftstrom. Wir sind vor 3 Jahren ins Haus meiner Eltern gezogen. Vor circa 60 Jahren erbaut. Entsprechend ist das Stromnetz in unserem Haus zum Teil noch zweiadrig. Den damaligen Verhältnissen genügend. Wenn aber unsere Kinder kommen zu Weihnachten und wir wollen Raclette essen und stellen 2 Raclette-Geräte auf den Tisch, dann ist es dunkel in der Bude. Die Sicherung fliegt raus. Das haben wir schon erlebt. Und das sind doch die alten Drahtsicherungen. Was bin ich schon gerannt zu Obi und sonst wohin, diese Sicherung zu bekommen. Das ist ja alleine. Wir haben noch kein FI. Zweiadrig. Ich habe einen Holzspalter geschenkt gekriegt, der zieht 3 kW. Ich sag meiner Frau dreimal, mach nicht den Wasserkocher an. Wenn der Wasserkocher angeht, fliegt die Sicherung raus. Das ist bescheuert, aber es ist so. Warum? Die Stromleitungen sind unterdimensioniert. Zweiadrig. Zu geringer Querschnitt, oder? Fachmann weiß. Wir brauchen stärkere Leitungen, Kraftstromanschluss. Die E-Auto-Ladestationen, ich weiß nicht, haben die armdicke Kabel, wer kennt sich da aus? Die haben extrem dicke Kabel, um diese Menge an Strom auch zu der Batterie leiten zu können. Das ist unglaublich. Wenn wir wirklich das wollen, was Jesus uns zugesagt hat, brauchen wir mehr Gebetsleitungen. Ich bin davon überzeugt, dass wir als Christen und Gemeinden mit den derzeitigen Gebetsleitungen, die wir haben, unterdimensioniert sind, zu schwach bemessen im Anbetracht der Herausforderungen, die da sind und noch kommen. Das ist meine Überzeugung. Es ist ja alles so furchtbar. Da ist Krieg und es ist furchtbar. Überhaupt keine Frage. Es ist alles furchtbar. Aber ich merke, wie dieses viele Furchtbare auch die Seele bedrückt und auf den Boden zwingt. Und ich merke, es braucht was anderes, was wieder hochhebt. Und das ist das Gebet. Wir brauchen Kraftstrom. Stimmt's? Wir brauchen dickere Gebetsleitungen. Und das ist das Einzelgebet, aber das ist auch das gemeinsame Gebet. Da ist so eine Müdigkeit überall zu sehen. Bitte versteht das jetzt nicht als einen moralischen Zeigefinger und wir müssen ja gar nichts. Aber ich muss auch nicht atmen. Ich mach's trotzdem. Ich brauch's. Ich muss auch beten. Ohne Gebet ersticke ich. Das merke ich. Das brauchen wir auch als Gemeinde. Die zweite Frage, Herr, wirst du in dieser Zeit das Reich für Israel aufrichten? Israel lebte ja unter der Besatzung der Römer. Jeder Jude wünschte sich sehnlichst, dass diese verschwinden und endlich Israel wieder Israel ist. Ich kann die Ukraine verstehen. Eigenständigkeit, Freiheit. Das war doch die Verheißung des Alten Testaments. Das ist sie. Die gilt bis heute. Die Hoffnung der Jünger ist nur zu verständlich. Herr, in unserer Zeit werden wir das noch erleben. Wir haben ja in Westeuropa circa 70 Jahre Frieden, Freiheit, Wachstum und Wohlstand erlebt. Oder? Jetzt hat sich die Situation schlagartig geändert. Es ist eine gewaltige Kriegsbedrohung am Horizont aufgetaucht, bis Atomkrieg. Das ist keine Überspitzung. Wolfgang Schäuble, der alte Bundestag-Haudegen, über 70 oder weit über 70, ich weiß gar nicht wie alt, er sagt, dass er, wie viel? 80, er sagt, in meinem ganzen Leben als Politiker ist es jetzt das erste Mal, dass ich keine Antwort habe auf die derzeitige Situation. Das ist eine Aussage eines Profis. Es findet ein gewaltiges Aufrüsten statt. Ich weiß nicht, ob ihr Nachrichten lest oder hört. Manchmal lese ich leider zu viel, das bedrückt. Aber was weltweit aufgerüstet wird, geht auf keine Kuhhaut. Das kann nicht gut gehen. Davon bin ich überzeugt. Wissenschaftlich, technisch, modern, gut aufgestellte Länder haben nichts anderes im Köcher als Sanktionen und Waffen und Waffen und Sanktionen und Druck und Gegendruck und das immer höher und immer höher. Das ist, muss man ganz nüchtern so feststellen. Die Völker, wir bekommen den Frieden nicht so gut hin und das ist ja auch leider im Kleinen manchmal so. Und plötzlich wird eine Bibelstelle lebendig, wenn ich mir die vorstelle. Jesaja 2, Vers 4. Und er wird richten unter den Nationen, Jesus. Und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter, ihre Raketen, ihre Atomraketen, ihre Kriegsschiffe, ihre Panzer und Gewehre und was sie alles produziert haben, das werden sie zu Pflugscharen machen, zu landwirtschaftlichen Geräten. Und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Wie geht denn das? Wie geht denn sowas? Das ist verheißen. Das ist zugesagt. Wenn doch einer käme und die Köppe mal nimmt, so macht und sagt jetzt Schluss. Gibt's nicht. Jesus wird's machen. Das ist die Verheißung. So wie die Verheißung für Israel, dass Gott das Land wiederherstellen wird. Und übrigens, als Jesus das sagt, geht er gar nicht genau auf die Situation ein. Jerusalem wurde ja noch zerstört. 1900 Jahre kein Israel. Ich denke immer, warum hat Jesus das nicht so konkret gesagt? Er hat es nicht gesagt. Das muss man sich mal vorstellen. Aber es wird kommen. Und wir verstehen auf einmal die Frage der Jünger, Herr, wann? Noch zu unseren Lebzeiten? Und dann gibt Jesus die beiden letzten Punkte und das sind die Antworten, ich habe es genannt, aus zwei Teilen bestehend. Das erste, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Zum einen bedeutet das ganz klar, diese Antwort an die Jünger, ja, es wird kommen. Jerusalem, Israel wird wiederhergestellt als eigenständiger, souveräner Staat, erfüllt in dem, was Gott verheißen hat. Und das ist gewaltig. Das AT bezeugt es und Jesus bestätigt es. Das bedeutet wiederum auch für uns, die Zeit, Jesaja 2, Vers 4, das ist 2700 Jahre alt ungefähr, diese Prophezeiung. Die ist noch hunderte Jahre vor Jesus gegeben worden, wird sich auch erfüllen. Jesus wird wiederkommen und die Völker werden aufhören, Krieg zu führen, aufhören, das zu lernen und in Frieden miteinander zu leben, in Harmonie. Wie schön könnte Europa und Russland und der Osten zusammenleben? Das wäre doch Paradies auf Erden, oder? Mit den Möglichkeiten, die jeder Einzelne hat, wenn man sich helfen würde. Das wird erst geschehen, wenn Jesus kommt. Dann werden sie die Schwerter zu Pflugscharen machen. Auch das wird sich erfüllen. Doch interessant finde ich hier diese kurze Antwort. Es gebührt euch nicht zu wissen, wann. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, bis Jesus Israel wiederherstellt. Nehmen wir an, 100 Jahre. Das ist keine Prophezeiung, ja. Dann haben wir ungefähr knapp 2100 Jahre. Stellt euch mal vor, Jesus hätte damals den Jüngern gesagt, 2100 Jahre. Ich weiß nicht, wie sie reagiert hätten. Jesus sagt einfach, es gebührt euch nicht. Der Vater weiß. Vertraut, Kinder. Ich finde es interessant, dass Jesus den Jüngern nicht nochmal darlegt, was er in Matthäus 24, Markus 13 und in Lukas 21 in diesen sogenannten Endzeitreden erklärt hat. Da steht vieles drin. Nichts mehr sagt Jesus davon. Er sagt nur, der Vater weiß. Lass gut sein. Und ich glaube, dass das eine wichtige Bedeutung hat. Jesus möchte nicht, dass diejenigen, die ihm nachfolgen, sich zu sehr in Endzeitfragen verlieren und diskutieren und debattieren und vielleicht auch noch zerstreiten. Denn die Endzeitentwicklung, da gibt es unterschiedlichste Lehren. Die einen sagen so und die anderen sagen, die einen sagen, es gibt drei verschiedene Vorstellungen von denen, wann Jesus wiederkommt. Ja, welches ist denn nun die richtige? Keine Ahnung.
Er kommt wieder.
Das ist die richtige.
Ja.
Jesus möchte nicht, dass wir uns zu sehr mit Endzeitfragen beschäftigen. Und das ist ein Problem unter uns Christen manchmal. Es geht nicht darum, tot zu schweigen. Noch geht es darum, sich darin zu verlieren. Informiert sein, ja, Jesus kommt wieder, gut ist, man liest das ein oder andere, er wird in den Wolken wieder zurückkommen, aber wann genau ist nicht wichtig, der Vater weiß in seiner Macht. Mit anderen Worten, Jesus sagt, ihr müsst die Details nicht bis ins Letzte wissen, ihr werdet es schon erkennen, denn ihr seid seine Kinder. Aber, und jetzt kommt der zweite Teil der Antwort, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Punkt. Das ist es. Jesus sagt nicht, in 40 Jahren wird Jerusalem den Erdboden gleich gemacht, der Tempel wird komplett zerstört. Das hatte er schon gesagt. Er wiederholt es noch nicht. Nicht nochmal. Und auch sonst nichts. Er sagt einfach, so ist es. Ihr werdet Zeugen sein. Das ist euer Auftrag. Darauf konzentriert euch. Wartet, bis ihr mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werdet. Das ist der Punkt. Darauf konzentriert euch auch heute. Wir sind seine Zeugen. Wir alle sind Zeugen Jesu. Wir sind vielleicht keine Evangelisten, das muss auch nicht. Das ist nur ein Teil. Aber wir sind Zeuge. Wir sind Zeuge. Wir sind nicht Zeuge Kraft unseres Gefühls, unserer Euphorie, uns weiß ich was alles. Also manchmal fühle ich mich so wie klein wie Hutschnur. Bin ich nicht mehr Zeuge? Vielleicht kein so guter, ich weiß es nicht. Aber die Gefühlslage im Leben sind unterschiedlich. Das geht auf und ab. Aber nicht Kraft der eigenen Fähigkeit, sondern Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt komme ich zum Anfang, was ich sagte, wie ich zu dieser Predigt gekommen bin. Die Frage, welche Bedeutung hat eigentlich mein Leben? Und dann die Tour von Calles nach Wittenberge, durch die Elbtalaue, durch die schöne Frühlingslandschaft. Wie gesagt, die Schwester sagte, welche Bedeutung hat mein Leben? Seit ich im Ruhestand war, kam mir mein Leben so bedeutungslos vor, für niemand mehr wichtig. Ich kann es nachempfinden. Ich glaube, das geht nicht nur ihr so. Jeder hat solche Momente. Und während ich da durch die Elbtalaue fuhr, da kam das frische Grün überall raus. Schade, ich wollte eigentlich einen Zweig mitbringen. Überall an den Zweigen kleine, schöne, grüne Triebe. Das war fantastisch. Und während ich diese Triebe sah, entwickelten sich die Gedanken. Was wäre, wenn einer dieser Triebe, dieser kleinen grünen Triebe sagen würde, ich bin nicht wichtig? Was? Naja, einer geht ja noch, könnte man denken. Nein, wäre trostlos. Und ich sah auf einmal die ganze Landschaft, die Natur explodiert geradezu im Frühjahr. Und woraus besteht diese Explosion? Aus ganz, ganz vielen kleinen Trieben, alle nicht größer als der andere, die anfangen aufzuwachsen. Und zwar gespeist durch die Kraft des Astes, des dickeren Astes und des Stammes. Das ist das Geheimnis. Jeder Trieb ist wichtig. Die ganze Schönheit der Landschaft war davon geprägt. Diese Triebe wuchsen nicht, weil sie von anderen gesehen werden. Das ist mir auch wichtig geworden. Sie wuchsen nicht, weil sie von anderen gesehen wurden. Sie wuchsen auch nicht, weil sie sich mit anderen vergleichten. Sie wuchsen einfach, weil sie am Ast hingen. Und dieser dünne Ast am dicken Ast und der dicke Ast am Stamm. Und dann verstand ich. Manch einer von uns ist wie ein grüner Trieb. Manch einer ist wie ein Zweig. Manch einer ist wie ein dickerer Zweig. Dickerer Zweig ist vielleicht die Gemeindeleitung. Dünnerer Zweig ist der Hauskreisleiter. Da liegt überhaupt keine Wertung drin. Bitte versteht das. Alle Zweige waren irgendwann mal ein kleiner Trieb. Wie groß sie sind und wie viel sie wachsen, das hängt vom Stamm ab. Nicht vom Konkurrenzkampf und Krieg, den sie untereinander führen. Wer ist der Größte? Nichts davon. Kein Vergleichen. Alle leben aus der Konzentration, alleinigen Konzentration auf den Zweig, auf den Stamm. Das gibt das Wachstum, das gibt die Einheit, das gibt die Schönheit. Diese Triebe und die Zweige, die sind nur da, weil sie sich alle an den Stamm halten. Gott hat das so eingerichtet. Unsere Welt ist wie eine Winterlandschaft. Kalt, eisig, brutal. Es ist schwer drin zu leben, oder? Wenn man die Nachrichten anhört, die Gemeinde Jesu ist wie so eine Pflanze im Frühjahr, aus der die sprost. Sie macht schön. Vorausgesetzt, jeder Einzelne konzentriert sich auf den Stamm, auf den Zweig, den dickeren Zweig und den Stamm. Das ist der Punkt. Und mir wurde auf einmal deutlich, jeder Trieb ist wichtig, jeder Christ ist wichtig. Es gibt keinen unwichtigen Christ, das gibt es nicht. Gefühlt vielleicht ja, vielleicht denkst du, ja okay, ich bin nicht so wichtig im Vergleich zum anderen. Das ist ja unser Problem, uns zu vergleichen. Ich weiß, kenne ich ja. Aber der andere kann es besser oder was auch immer. Nein, die Konzentration ist auf den Stamm. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 4, 5, 7 und 8, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und Vers 7 und 8, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Genau das taten die Jünger nach der Himmelfahrt. Ich behaupte mal kühn, die Zeit der Diskussion war da vorbei. Vorher ging das noch, bevor Jesus gestorben ist. Wer ist der Größte? Wer hat Recht? Herr, wehre ihn, die machen nicht so wie wir und all diese Dinge. Das hatte alles noch Bedeutung, aber da wohl nicht. Sie blieben zusammen. Sie richteten ihren Blick auf Jesus, auf Gott, auf die Verheißung Gottes und beteten und beteten und beteten und wollten es unbedingt nicht verpassen. Wenn ich ein Ticket am Schalter haben will, dann bleibe ich in der Schlange und warte nicht, ich will es nicht verpassen, ich muss mal Zug haben. Und der Zug des Heiligen Geistes ist genau dasselbe. Das ist, was ich sah in der Elbtalaue. Entscheidend für jeden von uns, in Jesus und in seinem Wort zu bleiben. Alleine und aber auch gemeinsam, als Gemeinde. Warum nicht einmal die Woche, dass die ganze Gemeinde zum Gebet zusammenkommt? Nicht nur sonntags im Gottesdienst. Das wäre doch mal Herausforderung, oder? Das wäre was ganz Neues. Wie wär's? Warum nicht? Was hindert's? Gar nicht. Wo genügend Leitungen sind, genügend Leitungsquerschnitt. Da fließt Kraftstrom. Amen. Ich möchte